Ja, wir haben gesungen, stehen wir auf den Stufen vor Gottes Thron, vor seiner Herrlichkeit. Wie ist es überhaupt möglich? Wer kann überhaupt vor Gottes Thron, vor seiner Herrlichkeit stehen? Und wie kann er dort bestehen? Wir nehmen ja einen Römerbrief durch in dieser Predigtreihe, und das ist ein ganz kostbarer Brief, weil er uns einfach hineinführt in die Werke und Gedanken Gottes und uns den Weg weist und uns die frohe Botschaft so umbringt. Ja, letztens ist der Vers auch vorgekommen in der Predigt. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das war die Thematik und heute ist die Überschrift: Abraham glaubte Gott. Und so wird Abraham jetzt herangezogen oder herangenommen, um uns Vorbild als Beispielperson. Ja. Und wir lesen im vierten Kapitel im Römerbrief, das ganze vierte Kapitel. Ich werde es aber nicht in einem durchlesen, sondern dann bei Gelegenheit weiterlesen. Ich lese aus Hoffnung für alle. Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch eigene Leistungen für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet, denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Genauso nennt auch David den glücklich, dem Gott ohne irgendeine Gegenleistung Gerechtigkeit schenkt. Er sagt, wie gut hat es der, dem sein Ungehorsam gegen Gottes Gesetz vergeben ist und dessen Sünden zugedeckt sind. Wie gut hat es der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet? Werden hier nur die glücklich genannt, die beschnitten sind? Oder gilt das auch, was David sagt, auch für die Unbeschnittenen? Ja, Abraham wird als Beispielperson da herangezogen. Und könnte man sich die Frage stellen, trifft es überhaupt uns? Aber die werden wir dann später beantworten. Wodurch Abraham und dann später auch der David beide beschnitten worden, beide dem jüdischen Volk angehören. Und ich glaube kaum, dass da jemand herinnen sitzt oder vielleicht doch, der jüdische Wurzeln hat und ja in dieser Linie ist. Aber der Brief ist an römische Christen geschrieben und dort waren teilweise Juden Christen. Aber das Wort Stammvater, das dürfen wir nicht zu bald verwerfen, denn Stammvater oder Vater wird Abraham genannt, nicht nur für die, die aus seinem Geschlecht hervorgegangen sind, sondern da gibt es noch andere Perspektive, eine viel wichtigere. Also Abraham, wenn wir sein Leben betrachten, und das haben wir ja gemacht in den vergangenen Monaten, möchte ich fast sagen, ja, es gibt viel zu rühmen von ihm. Er hat viel gute, ja, rühmenswerte Dinge gemacht. Er war Weltreisender, er war erfolgreicher Wirtschaftler, er war ein friedfertiger Mensch. Und doch kann er, so wie er ist, vor Gottes Thron bestehen und erscheinen. Es ist zu wenig, weil es gibt auch schwarze Flecken in seinem Leben. Und seine Werke und Leistungen reichen einfach nicht aus. Ich persönlich bin auch so geprägt worden, so mit diesem Werk, Denken habe ich auch schon manchmal erwähnt. Vater unser beten, wenn du irgendwas gemacht hast, Das geht ja schon nach dem Beichtstuhl an, da wird da was auferlegt. Wenigstens warst du derzeit so, wie ich Kind war. Und dann auch später, wie ich Jugendlicher war, da hat sich das auch noch verfestigt. Und wenn ich an bestimmten Arbeitsstück gefahren bin und irgendwas hat in meinem Leben nicht gepasst, da bin ich auch an ein paar so Mattel vorbeigekommen, so Kreuzstellen, wo so eine Kreuzzeile steht. Und dann habe ich dort vielleicht der Vater unser gebetet im Vorbeifahren mit dem Mobet oder fünf gegrüßet seist der Maria oder so in der Richtung, ja. Und dann gibt es ja da noch die Wallfahrten, die denen ja auch dazu, nach Schauersberg oder nach Adelwang zu Fuß oder gar nach Lourdes. Und dann gibt es noch Medjugorje und was weiß ich, wo man da denkt, dass man vielleicht aus dieser Stricherlisten einige Punkte dazu gewinnt, nicht wissend, wann sie denn genug sind, ob sie jemals genug werden. Aber so war ich geprägt. Jetzt ist die Frage, ob der Abraham in derselben Richtung denkt. Und es steht da, er denkt nicht in derselben Richtung. Ja? Er hat eine ganz andere Schiene befahren oder einen ganz anderen Weg gewählt. Und ich möchte es vielleicht vergleichen. Zuerst einmal Australien, das wisst ihr, ich war noch nicht dort, aber das ist, glaube ich, eine riesengroße Insel. Ja? Und die ist da mitten im Meer und es geht keine Brücke hin, ja, habe ich auch gehört. Und es könnte natürlich einer denken, ja, das ist Paradies, das Australien, und ich möchte dorthin. Und jetzt macht er sich zu Fuß auf den Weg. Und ich kann euch sagen, man kann lang gehen Richtung Australien. Tage und Wochen, Jakobsweg und dann was weiß ich, wo nur überall. Vielleicht an den nächsten Punkt oder man wählt eine andere Route. Aber es ist sicher so, dass man nie hinkommt zu Fuß. Das geht nicht. Das schafft man nicht. Das ist nicht möglich. Ja? Und so ungefähr ist es mit den Werken, die wir, oder Leistungen, die wir meinen zu vollbringen, um Gott irgendwie zu erreichen, bei Gott anzukommen und vor ihm zu bestehen. Und dass er uns dann, so wie der Arbeiter in diesem Beispiel, dann wir stehen vor ihm und sagen so, und jetzt bitte Cash, ich habe mir das verdient. Ja. Und das funktioniert nicht, das geht so nicht. Wer sie überhaupt auf diesem Weg macht, und manche machen das, ich habe dazugehört. Also dieser Weg funktioniert nicht. Abraham hat einen anderen genommen. Und in dieser Weise wird er uns auch vorgestellt als Glaubensvater. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wie wir Gerechtigkeit oder gerechtfertigt vor Gott, kann man umschreiben, dass wir wie einer werden, der nie gesündigt hat. Wie einer werden, der mit einer weißen Weste dasteht, wissend, dass er nicht weiß, ist eigentlich. Aber wie kann das gehen? Wir haben es in der letzten Predigt schon gehört. Dort heißt es auch, im Vers 24 im dritten Kapitel, da ist erwähnt, dass wir des Ruhmes ermangeln. Also wir haben nicht dieses Qualitätssiegel, das wir bräuchten, um vor Gott, das wir vor Gott haben sollten. Aber, dann steht im Vers 24, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Christus Jesus ist der Schlüssel für diesen Weg und für diese Möglichkeit. Und das hat Gott aus reiner Liebe eröffnet. Gott ist nicht interessiert an einer Geschäftsbeziehung mit uns. Du machst was, dann kriegst du was. Gott ist interessiert an einer Liebesbeziehung zu uns. Ja? An einer Beziehung überhaupt. An einem Du-Du-Verhältnis. Und in der Richtung hat er alles unternommen. Damit es wieder sein kann. Ja. Wenn wir jetzt dieses Gleichnis weiternehmen, was ich begonnen habe mit Australien, also zu Fuß, ich glaube, ich gehe gar nicht weg, weil ich schaffe mir nicht. Und ich weiß niemand, der das geschafft hätte. Aber es gibt einen anderen Weg. Und das ist der, man benutzt einfach ein Flugzeug. Ja? Man vertraut sich einer anderen Macht an, die die Fähigkeit besitzt, mich, der nach Australien möchte, ins Paradies, dass ich dorthin komme. Flugzeug nach Sydney. Und ich brauche im Flugzeug selber nicht einmal Richtung Sydney gehen oder hin und her laufen, sondern ich brauche nur das Flugzeug bestellen. Und mit dem anvertrauen, gut, Flugzeug ist noch nicht so sicher vielleicht, aber das, was Gott anvertraut, das ist ganz sicher. Ja, das ist nur mein Unterschied. Es ist ein schwaches Beispiel. Abraham hat diesen Weg gewählt. Er hat, und das ist eine herrliche Botschaft, Gott, also dem aber, der nicht mit Werken umgeht, verlassen wir diesen Weg, verwerfen wir die Listen, dann wir das Denken überhaupt weg. Glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht. Was gibt es für eine bessere Botschaft? Da gibt es einen, der die Gottlosen, und vielleicht sitzen ein paar Herren, die ganz gottlos sind, der sie gerecht macht. Das ist die Botschaft für die. Und der Abraham hat an diesen geglaubt, an diesen Gott, der die Gottlosen gerecht macht. Und dadurch, weil er so ein Vertrauen Gott gegenübergebracht hat, weil er dieses Vertrauen gehabt hat, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Plötzlich ist der Abraham gerecht, obwohl er ungerecht ist. Er, Gott, nimmt all das auf sich. Er schafft es, was Abraham nicht schafft. Er macht es und räumt es weg, was Abraham hindert. Die zweite Person, die da vorkommt und die dann genannt wird, lebt Jahrhunderte später, der David. Und der David ist sicher ein Mensch, der ganz viel, viel gute Eigenschaften gehabt hat. Vielleicht gibt es auch einmal eine Predigtreihe über den David, die ganzen Psalmen, wo er sich sein Innerstes zeigt nach außen. Aber es gibt beim David auch ganz schwarze Punkte. Ja? Ehebruch, Mord und andere Dinge. Und trotzdem, und wie sagt er, wie spricht David da? David sagt, wie auch David den Menschen selig preist, also glückselig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben sind und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Wir neigen ja eben dazu, wenn wir was gemacht haben, unsere Schuld zu vertuschen oder zu verdecken oder zuzudecken. Und da ist halt irgendwie so, kommt man das vor, wenn man in einer Nacht, in einer kalten Nacht, sich mit einem Geschirr durch praktisch schlafen legen will, im Freien draußen. Das wird hinten und vorne nicht reichen. Einmal wird es in der Seite kalt, einmal in der anderen. Und das funktioniert nicht wirklich, man wird krank aufstehen. Aber Gott macht es, er deckt dem, der sich ihm anvertraut, seine Sünden zu. Da steht es so, er bedeckt sie. Wie das geht, das war Jesus. Ja. Und er vergibt die Ungerechtigkeiten, die wir gemacht haben. Das macht auch der Herr Jesus. Ja. Denn es heißt ja, dass Jesus, der keine Sünde hatte, starb für die Sünden der ganzen Welt. Und jetzt muss ich mich auf ihn werfen, sozusagen, und ja, das annehmen mit dem Anvertrauen. Er ist diese größere Macht, so wie das Flugzeug nach Australien. Der David, er ist so glückselig, der Mensch. Der ist, wie gut geht es ihm? Ja? Und wie gut geht es uns Christen eigentlich? Ja? Christen haben es gut. Kann man wirklich sagen. Gläubige Christen haben es gut. Die Gläubigen haben es gut. Diejenigen, die sich auf Gott verlassen. Jetzt ist dann die Frage noch, in dem Text, der dann weitergeht, ich habe das schon angerissen, wie ist dem Abraham dieser Glaube zugerechnet worden? In welcher Stellung war er da oder in welchem Zeitpunkt seines Lebens? Wie ist er ihm denn zugerechnet worden? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Das ist nicht unser Thema vielleicht. Ich weiß nicht, ob da herinnen jemand von den Männern beschnitten ist. Ist möglich. In Amerika werden auch unter Christen, weiß nicht, bis zu 10% der Buben, glaube ich, beschnitten, habe ich irgendwo gelesen, aber bitte schaut es da nochmal irgendwo nach im Internet. Und die Juden beschneiden sowieso die Burschen, die Moslems beschneiden auch ihre Burschen. Wir sind nicht beschnitten. Ja. Aber jetzt die Frage, weil ist das nötig? Ist das die Voraussetzung? Und Paulus geht da in den Text hinein und er zeigt auf, ohne Zweifel nicht als er beschnitten, sondern als Abraham noch unbeschnitten war. Da ist ihm dieser Glaube zur Gerechtigkeit hinzugerechnet worden. Das Zeichen hat er erst hinterher bekommen. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein. Das heißt, Abraham ist in gewisser Weise für uns Vater, Glaubensvater. Ja, also nicht der Papst in Rom, sondern wenn wir von einem Vater reden, reden wir mal zuerst von unserem himmlischen Vater und dann gibt es da noch einen Glaubensvater und es gibt noch andere Glaubensväter, aber der Abraham ist der Erste, weil er diesen Glauben, dieses Vertrauen an den lebendigen Gott gehabt hat und ausgelebt hat. Ja. Deswegen ist er Glaubensvater. Aber er ist auch der Vater der Beschnittenen. Und zwar derer, die eben genauso glauben wie er. Ja. Weil die Beschneidung an sich, die hilft gar nichts. So schreibt er da. Wenn man nicht in den Fußstapfen desselben Glaubens geht. Ja. Die Beschneidung ist dann eben nur äußerlich und betrifft nicht das Verhältnis zu Gott und macht dann nicht neu im Innersten, ja, und macht dann nicht fähig, ein neues Leben zu leben, wenn man nicht diesen Glauben hat, den Abraham gehabt hat. Denn die Verheißung, wir fahren fort in dem Text, Vers 13, denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein solle, ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durch Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, also wenn die erben, dann ist der Glaube nichts. Die Verheißung ist dahin. Denn das Gesetz richtet nur Zorn an. Wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnade sei und die Verheißung fest bleibe für alle Nachkommen. Nicht allein aber für die, also die unter dem Gesetz sind, in dem Fall das Volk Israel, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der ist unser aller Vater, wie geschrieben steht. Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Ja, so einen Glauben hat der Abraham gehabt. Wenn wir vom Glauben reden und auch vom Glauben Abrahams, wird uns in den folgenden Versen etwas deutlich. Manche sagen ja oder vertreten die Auffassung, und das gibt es auch in Büchern dann, wenn du ein neues Auto brauchst, brauchst du nur Glauben. Fest Glauben dran, dann kriegst du ein neues Auto. Einen schlechten Job hast, du musst glauben und kriegst einen Traumjob. Ja? Und wenn es nicht klappt, dann musst du halt noch mehr glauben. Ja? Und das kann man dann auf verschiedene Gebiete ausweiten. Und da ist die Frage, hat der Abraham eben so diese Art von Glauben gehabt, so einen tiefen, einen festen scheinbar, und ja, einfach Glauben an sich, ja, und dass der ihn dann auf das Ziel gebracht hat. Wenn wir da lesen, er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker wäre, wie zu ihm gesagt ist. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelt nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Jetzt hat eben, wie gesagt, Abraham und Sarah waren viel beschäftigte Leute und ja, haben viel aufgebaut in ihrem Leben, waren viel unterwegs, haben auch viel zu tun gehabt mit Angestellten und Hirten und Mitarbeitern und dann haben sie ja, Zores gehabt mit Nachbarn und dann hat es nochmal Naturkatastrophen gegeben. Und vielleicht haben sie gedacht, ja, jetzt ist noch nicht Zeit für Kinder, vielleicht einmal später, jetzt machen wir mal das und dann schauen wir, dass wir Kinder kriegen. Ja? Und es geht immer so weiter und eines Tages vielleicht sind um das Zelt herum Kinder gelaufen und dann wird in ihnen der Wunsch wach, dass sie eben auch Kinder haben wollen, dass sie jetzt an der Zeit wäre. So, und es kommen aber keine Kinder, obwohl beide eigentlich nur in einem Alter sind, wo Kinder kommen könnten. Ja? Abraham ist zeugungsfähig und seine Frau ist ja. Okay, jetzt könnte man dann sagen, ja, Abraham, du musst halt nur fest glauben, dann wird schon Kinder werden. Ne? Und die Zeit vergeht und wer glaubt nur fest und es kommen keine Kinder. Ja? Aber so war es bei Abraham und bei Sarah nicht, ihr Lieben. Was Abraham geglaubt hat, das war die Verheißung, die ihm Gott gegeben hat. Er hat nicht Glaube an sich gehabt, so positives Denken in der Richtung, sondern Gott hat ihm was versprochen und das hat er ergriffen. An dem hat er sich festgehalten. Und selbst wie er dann schon in ein Alter gekommen ist, wo nichts mehr möglich war bei ihm. Mit 75 war noch was möglich. Und sogar drüber hinaus. Aber dann war er 99 und dann ist nichts mehr gegangen. Und dann schaut er die Sarah an, und die war eh an verschlossenen Mutterleib, so hat es geheißen, gerade in der Zeit, wo sie noch normalerweise Kinder kriegen können. Aber dann ist sie auch in das Alter gekommen, wo es gar nicht mehr möglich war. Aber Abraham hält fest, Gott hat ihm versprochen, mit lauter Stimme, hörbar. Und an dieser Verheißung Gottes hält er sich fest. Und nur an dem. Und nicht an irgendeiner Lehre, die so nicht in der Bibel steht. Ja? Und da steht dann, denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Er hat seine Situation ganz nüchtern betrachtet. Er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah. Er schaut runter und zählt die Fakten zusammen. Nichts mehr möglich. Aber Gott hat verheißen, wie Gott das machen wird. Da hat er noch keinen Plan nicht gehabt. Den hat er auch nicht direkt gebraucht. Weil, wenn Gott was verheißt, dann macht er es. Das hat Jesus auch einmal zu den Jüngern gesagt. Wie sie gesagt haben, wer kann denn da noch gerettet werden, wenn das so ist, wie bei einem Reichen, der nicht ins Himmelreich kommen kann. Er sagt, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Aber Abraham glaubt das, was Gott ihm versprochen hat. Ja? Und er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und dieser Glaube ist ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet. 1. Mose 15, 6. So, eine wunderbare Geschichte. Abraham, und wir wissen ja, Abraham hat dann noch den Isaak gekriegt. Von der Sarah. Und er hat dann später noch eigene Kinder gezeugt. Wo er noch öder war. Gott hat es geschenkt, aber gegangen ist um diesen Isaak. Und Gott dürfen wir festnageln. Und auf diese Art und Weise ehren wir Gott. Das steht da. Wenn wir uns an dem festklammern, was Gott sagt, das ehrt ihn. Und du dich fragst, wie kann ich Gott ehren? Welche Lieder muss ich singen? Oder so? Das ist gut und schön und passend, aber Gott wird geehrt, so steht es da, dadurch, dass man an dem, was er versprochen hat, nicht zweifelt. Das ist die Frage, an was sollen wir glauben? Ich habe ja nicht die Verheißung, dass ich nur nie gesagt habe, ich wünsche mir gar keinen mehr, aber okay. Also, naja. Also die Verheißung habe ich nicht. Also ich brauche nicht den Glauben Abrahams haben, dass ich einen Isaak kriege. Den hat er haben sollen und gehabt. Aber wir haben andere Verheißungen Gottes. Gott hat uns andere Versprechen gegeben. Wie eben schon gelesen. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Also wenn wir uns auf Gott lehnen und seine Verheißung in Anspruch nehmen, eben die Verheißung, dass wir ohne Verdienst gerecht werden, also da stehen vor Gott wie einer ohne Sünde, aus Gnade, dann dürfen wir das glauben. Und das sollen wir glauben. Geschaffen hat er das durch Jesus Christus, denn er hat die Erlösung bewirkt. Und so ist das Beispiel von Abraham, und da komme ich jetzt zum Schluss, dass es ihm zugerechnet worden ist, dieser Glaube, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, damit wir was zum Lesen haben, sondern auch um unsertwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. Welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. An dem dürfen wir uns festnageln oder anklammern. Jesus Christus ist um unserer Sünden willen dahingegeben. Du brauchst nichts dazu tun, du kannst gar nichts dazu tun. Wir werden ohne Verdienst gerecht. Das heißt, nicht wir müssen 70% bringen oder 60% und Jesus bringt dann den Rest. Nein, ohne Verdienst. Wir brauchen die andere Schiene. Wir brauchen das Flugzeug. Wir brauchen das Vertrauen. Wir brauchen den Glauben an den lebendigen Gott. Der bringt uns ans Ziel. So werden wir gerecht. Stehen wir mit weißer Weste da, weil Jesus seine Weste beschmutzen hat lassen. Weil Jesus sein Blut gegeben hat und seinen Leib geopfert hat für uns. Ja. Aber, und das ist ganz das Letzte, und er ist dahingegeben um unserer Sünde willen und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Wir legen über einen ganz starken Blick auf die Sündenvergebung, auf den Tod Jesu Christi, den Stellvertretenden, sein Opfer, das für uns geschehen ist. Aber da wird der Fokus auf was anderes noch gelegt, zusätzlich. Um unsere Rechtfertigung ist Jesus auferweckt worden. Gott, und so steht es da in dieser Übersetzung vielleicht ein bisschen anders noch und besser, die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unseretwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden. Denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Also die Auferstehung Jesu ist nicht ein Nebenprodukt, was wir halt auch glauben sollen oder müssen oder dürfen, was halt, ja, sondern die ist ganz zentral. Das ist die Bestätigung, dass das Opfer, das Jesus gebracht hat, wirklich völlig ausreicht. Gott gibt uns einen Zettel in die Hand. Er gibt es uns schriftlich, dass das Opfer Jesu Christi, sein stellvertretender Tod für uns, sein Leiden am Kreuz, dass das völlig ausreicht zu unserer Rechtfertigung. Wenn Jesus nicht auferweckt worden wäre, wenn er nicht auferstanden wäre, ja, dann wäre die Ungewissheit nach wie vor vorhanden. Und Paulus schreibt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, sind wir die allerelendsten unter den Menschen. Die Auferstehung ist darum so gut belegt, so gut beglaubigt und von so vielen Zeugen bezeugt worden, ja, weil sie so wichtig ist für unsere Heilsgewissheit, weil sie so wichtig ist dafür, dass wir wissen dürfen, jawohl, Gott steht zu dem, Gott steht zur Vergebung und steht zu dem, dass wir ohne Verdienst gerecht werden, wenn wir glauben und uns auf ihn verlassen und Jesus annehmen. Gott segne euch.